Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Vom britischen Beratungsunternehmen Gartner stammt ein hübsches Bild für die Entwicklung neuer Technologien. Der Hype Cycle übersetzt etwa die Rummelkurve. Demnach wächst die öffentliche Aufmerksamkeit für eine Zukunftstechnologie mit dem Fortschritt in der Forschung stark an. Dann werden überzogene Erwartungen enttäuscht. Das Interesse sinkt dramatisch, bis die Technik marktreif ist und das Leben der Menschen verändert. Quantencomputer dürften derzeit den Scheitelpunkt ihres Hype-Cycles erreicht haben. Vor diesem Hintergrund hat die Wissenschaftlervereinigung Münchner Kreis eine Konferenz zu Quantenanwendungen veranstaltet. Achim Killer, wie groß ist denn das Interesse der Anwender?
Sehr, sehr groß. Es waren vor allem Unternehmen dabei, von denen man gar nicht annehmen würde, dass sie sich fürs Quantencomputing interessieren. Die Bahn beispielsweise. Da kommt man erstmal nicht drauf. Oder die Telekom.
Und was für Quantencomputer setzen Sie ein?
Die der einschlägigen Hersteller IBM, Google. Die kanadische Firma D-Wave ist sicherlich der wichtigste Anbieter. Auf jeden Fall der einzige, der Quantencomputer wirklich verkauft. Wobei man das sich ja nicht so vorstellen darf, dass die Anwender sich einen Quantencomputer kaufen, mitnehmen und ins eigene Rechenzentrum stellen. Der Computer bleibt beim Hersteller, beim Entwickler. Der Zugriff erfolgt übers Internet. Die Anwender kaufen Rechenzeit, machen sich mit der Technik vertraut, probieren, testen, entwickeln Software-Dummies. Und ganz selten passiert's mal, dass so ein System bereits jetzt produktiv eingesetzt wird.
Bevor wir uns da hineingraben, muss man dann auch noch zwischen verschiedenen Arten von Quantencomputern erstmal differenzieren. Mit 50 bis 70 Qubits rechnen die besten Computer von IBM und Google, die von D-Wave mit mehreren tausend. Manche aber sagen, D-Wave-Rechner seien gar keine richtigen Quantencomputer. Man spricht deshalb auch von Quantum Annealers.
Einzuordnen ist das Ganze grob gesprochen so. Es gibt zwei große Gattungen, die Quantengattersysteme, universelle Quantenrechner und die Quantenannealing-Systeme, die adiabatisch rechnen und eben nur Optimierung machen können.
So Dr. Josef Rieger, Cheftechnologe bei Fujitsu. Quantengattersysteme sind nach den kleinsten logischen Verarbeitungseinheiten herkömmlicher Computer benannt. Und sie funktionieren entsprechend. Statt mit Bits, 0 oder 1, rechnet der Quantencomputer mit Qubits, die sich in vielen verschiedenen Zuständen befinden können. Diese Zustände heißen Superposition. Qubits können sich mit Benachbarten verschränken und bilden so Quantenregister. Quantenanealer hingegen, von Englisch to anneal, härten und einbrennen, rechnen mit günstigeren und ungünstigeren Energieniveaus und eignen sich deshalb für Optimierungsaufgaben. Dabei geht es darum, kürzere Wege, günstigere Routen oder andere bestmögliche Kombinationen zu finden. Die Bahn etwa experimentiert mit Quantenanealern, um ihren Fahrplan zu optimieren. Es geht im Kern darum, möglichst viele Fahrgäste pünktlich zu befördern, bei begrenztem Schienennetz und gegebenem Fuhrpark.
Dann haben wir eben die Herausforderung, so etwas geschickt zu disponieren. Wendezeiten müssen optimiert werden. Das heißt, wir möchten vermeiden, dass Züge zu lange benötigen, um tatsächlich eine Wende durchzuführen. Leerfahrten ist klar, das möchte niemand. Und die Wartungsintervalle müssen eingehalten werden. Das sind alles Parameter, die wir berücksichtigen müssen, um sicherzustellen, dass wir denn auch einen optimalen Zugeinsatz, einen optimalen Einsatz von Material erhalten.
Manfred Rieck von der Deutschen Bahn. Auch BMW arbeitet so. Dort werden mit Annealern zum Beispiel innerbetriebliche Abläufe optimiert. Die Autoindustrie gehört wegen ihrer vielen Optimierungsaufgaben zu den wichtigsten Nutzern dieser Rechnerart. Es geht darum, Verarbeitungsprozesse aufeinander abzustimmen, etwa wenn an einer Fertigungsstelle individuell konfigurierte Autos montiert werden. Dr. André Lucco von BMW.
In welcher Reihenfolge werden denn die Fahrzeuge gebaut? Ja, das prägnanteste und bekannteste Beispiel hier ist das Thema Lackiererei, wo man zum Beispiel vermeiden möchte oder minimieren möchte, dass jetzt ständig die Farbe gewechselt werden muss. Es ist zum Beispiel viel effizienter, man spart sich Umrüstkosten, wenn man jetzt möglichst viele schwarze Autos hintereinander lackiert.
Auf einem Annealer von Fujitsu hat BMW die Bewegungen von Schweißrobotern optimiert. Deren Arme dürfen sich ja nicht in die Quere kommen. Wenn ein paar Zentimeter Weg gespart werden, lässt sich der Takt an der Fertigungsstraße erhöhen. Allerdings handelt es sich bei dem Fujitsu-Rechner um keinen Quantencomputer. Ein herkömmlicher von Neumann-Rechner ist er aber auch nicht. Die Maschine arbeitet mit einem Silizium-Chip, auf dem gut 8000 Bit vollständig miteinander vernetzt sind. Das erinnert an die wechselseitige Beeinflussung von Quantenzuständen, weshalb das Unternehmen denn auch etwas blumig von einem quanteninspirierten System spricht.
Wir rechnen mit den Methoden der Quantenphysik, aber auf einem Rechner, der selber nicht in einem Quantenzustand ist.
Das also ist das Spektrum der neuartigen Computersysteme. Es beginnt bei Spezialrechnern mit herkömmlichen Siliziumchips, aber einer völlig neuen Prozessorarchitektur. Rechner von D-Wave erledigen dieselben Spezialaufgaben, aber auf Basis einer Quantenphysik. Und das Ziel der Entwicklung ist ein Universalrechner, der quantenmechanisch funktioniert.
Und mehr können Quantencomputer nicht, Achim? Nur Fahrpläne erstellen und Schweißnähte planen, das gab's doch bisher schon?
Naja, das sind aber auch schon sehr anspruchsvolle Aufgaben. Das Problem des Handlungsreisenden. Das ist ein Schulbuchbeispiel für ein Optimierungsproblem. Wenn ein Außendienstler bloß 10 Orte abklappern muss und überlegt, in welcher Reihenfolge, dann muss er über 100.000 mögliche Routen in Betracht ziehen. Und wenn noch ein paar Orte dazukommen, dann werden daraus sehr schnell Millionen und Milliarden. Computer müssen sowas durchrechnen und stoßen heute dabei sehr schnell an ihre Grenzen. Quantenannealer hingegen können das sehr gut und deshalb werden sie dafür wirtschaftlich genutzt, die Quantenannealer. Die anderen, die Quantengatterrechner, die haben die Labore noch nicht verlassen. NISQ nennt man solche Systeme auch Noisy Intermediate Scale Quantum, also Rechner im Labormaßstab, die Noisy noch nicht zuverlässig genug rechnen, um produktiv eingesetzt zu werden.
Und auf welchen Gebieten arbeiten denn die Entwickler, die Quantencomputer ausprobieren?
Also viele erwartet man sich im Bereich der künstlichen Intelligenz. Maschinelles Lernen ist recht aufwendig. Da müssen viele ähnliche Lernschritte ständig wiederholt werden. Und da hofft man, dass sich die Lernzyklen verkürzen lassen, indem vieles simultan berechnet wird. In der Medizin erwartet man sich Großes vom Quantencomputer. Drug Design am Computer, das war mal das Zukunftsthema des Hochleistungsrechnens. Also zu berechnen, wie sich ein Medikament an eine Körperzelle bindet. Aber da stößt man halt sehr schnell an die Leistungsgrenzen heutiger Computer. Das Leitbild in dem Bereich ist die personalisierte Medizin. Das würde bedeuten, dass Medikamente passgenau für den individuellen Patienten designt werden. Dafür braucht man neue Rechenmethoden und Quantencomputer könnten dem entgegenkommen, weil sie ja mit kleinsten Teilchen arbeiten und man deshalb die atomaren Kräfte, die in der Pharmazie wirken, vielleicht gut auf sie abbilden kann. Die ganze Chemiebranche ist sehr interessiert, denn wenn neue Werkstoffe entwickelt werden, dann geschieht das auch am Computer. Wenn man da was wirklich Neues finden will, dann muss man sich schon mit kleinsten Teilchen befassen und das heißt, sie berechnen.
Jetzt denkt man beim Quantencomputer oft an das Brechen von heute üblichen Verschlüsselungen. Also Quantencomputer können Verschlüsselungen entschlüsseln. Gab es dazu was im Münchner Kreis auf der Konferenz?
Also das Thema war omnipräsent, aber nur in dem Sinn, dass Quantencomputer sicherlich bald kommen werden, weil es Organisationen gibt, die dafür viel Geld ausgeben. Aber die sprechen üblicherweise nicht auf Konferenzen und erst recht nicht über diese Art von Anwendungen. Wie man Kryptographie knackt, ist bekannt, ist der Shor-Algorithmus. Diese Anwendung steht, aber was fehlt, ist die Hardware dazu. Ein universeller Quantencomputer, der sehr viel stärker ist als das, was die heutigen experimentellen Laborrechner können, den gibt es noch nicht, aber die Technik verändert hat er schon.
Wieso das?
Naja, wer heute ein Gerät entwickelt, das mit Verschlüsselung arbeitet, der darf das nicht mit dem Verfahren tun, das vielleicht schon morgen von einem Quantencomputer geknackt wird. Und deshalb ist die Postquantenkryptographie entwickelt worden, lange bevor es den Quantencomputer gibt.
Vielen Dank, Achim Killer in München, für diese Einblicke in den aktuellen Stand des Quantencomputers.